Hast du das wirklich vor? Gott im Sturm zu loben und zu preisen, dann, wenn es gerade nicht gut läuft. Wir singen das oft oder wir sehen das und denken mit, aber mit voller Überzeugung. Na, ihr Sünder, wie geht's euch? Für alle die jetzt geschockt sind, wir haben, als ich die letzten Male dran war, jetzt zum Predigen festgestellt, es ist ganz gut, wenn Jesus einen Sünder nennt. Das ist so eine Art Liebkosung. Ja. Und das ist ja auch gut, so sich anzuschauen. Ich habe das jetzt wieder erlebt. Ich war ein paar Tage im Urlaub und bin gestern wiedergekommen, gestern Abend und heute Morgen. Ich habe zu Hause so einen Rasierspiegel. Den habe ich mir vor 10 Jahren, als wir das Bad gemacht haben, habe ich mir den geleistet. Da habe ich Jahre von geträumt und habe gesagt, jetzt kaufe ich mir den besten Rasierspiegel, den ich finden kann. Den, der am meisten vergrößert. Nur das, was man da sieht, das will man oft nicht sehen. Gerade so nach dem Urlaub, wenn ich dann das erste Mal wieder da reinblicke und dann sehe, ach du liebe Güte, man sieht, dass du 2 Wochen nicht zu Hause warst. Und nicht in diesen Spiegel geguckt. Ich habe in andere Spiegel geguckt, aber die waren nicht so genau. Die haben nicht so ein klares Bild gegeben. Die haben mich ein bisschen schöner aussehen lassen, als ich wirklich bin. Die haben nicht die Realität wiedergegeben. Und vielleicht habe ich mich auch ein bisschen davon blenden lassen. Dabei ist es doch so wichtig, genau hinzuschauen, wer wir sind, damit wir uns, wenn wir auf den Weg machen mit Gott, nicht irgendwo landen, wo wir gar nicht hinwollen. Kennt ihr Kleopas? Die meisten von euch kennen den, ich bin mir sicher. Ja? Der wohnt in so einem Nest zu Jesu Zeiten. In so einem Nest, wo keiner hin will. Liegt es an mir oder ist auch noch nicht? Okay. Schauen wir mal, dass nicht zu sehr piept. Also wirklich so ein, man würde sagen, ja, wenn man das sagt, gottverlassenes Dorf. Da kann man nur weg wollen. Ja, das ist einfach nur dieser klassische Mief da. So eine Kleinstadt, so, kann man gar nicht, ist ein Vorort. Ein Vorort von Jerusalem. Da wohnt er und da will man weg. Da will man als junger Mann nicht bleiben, weil man sagt, ich will die Welt erobern, ich will was erreichen. Und Kleopas sagt, da soll doch dieser Messias kommen. Und er hört von diesem Messias, von diesem von Gott versprochenen Retter, der Israel befreien soll. Und er will sich auf den Weg machen und wie das oft so ist, auch bei den, ich erinnere mich da gern, so an meine Jugend, man hat dann so den Mumm, ja, und man will aber so alleine gehen. Ja, er findet einen Kumpel, er hat einen Kumpel. Und den nimmt er mit. Und dann gehen sie nach Jerusalem. Und dann tatsächlich, dann ist das krass mit Jesus, ja. Jesus reitet da ein und dann all diese Palmenwedel und all diese Pomp und Gloria um Jesus, den sie da erleben und sie denken, tatsächlich, jetzt ist es soweit. Wir haben den Messias. Da ist er. Ich stelle mir das so vor, wie sie da jeden Abend sich in ihr Nachtlager legen und sagen, ja, wir sind Jünger von Jesus. Wir gehören dazu. Und sie haben so ein Hoch im Glauben. So ein Hoch in ihren Gefühlen und sie erleben das. Mich erinnert das so ein bisschen an die Zeit, wenn wir hier als Gemeinde manchmal so zu diesen Kongressen fahren und so, und dann sind wir unterwegs und dann gehen wir abends gemeinsam essen und dann, Mensch, am letzten Tag, bevor er dann nach Hause fährt, dann denkt man, oh, was, wie soll das nur werden im Alltag? Ja, Kleopas hat gar nicht vor, zurück in den Alltag zu kommen. Der denkt, jetzt geht's los hier. Das große Ding mit dem Glauben geht jetzt endlich los. Vielleicht hattest du das auch schon mal. So ein Gefühl, dass du gedacht hast, jetzt geht's los mit dem Glauben. Vielleicht nicht so, jetzt geht's los, sondern so, es geht los. doch, da ist was. Aber vielleicht war es auch schon so in deinem Herz, dass du wirklich aufgebrochen bist und dachte, ich reiße jetzt die Welt ein für Jesus. Ich gehe jetzt mit ihm. Und du hast Freunde an deiner Seite, so wie Kleopas. Wow. Und du gehörst dazu. Du hast plötzlich eine neue Gemeinschaft. Weißt du, und all das, was hinter dir war, ist gefühlt so weit weg. Du bist angekommen bei Gott. Es läuft. Und es fühlt sich gut an. Kann auch sein, dass du sagst, hatte ich noch nicht. Dann könnte das wie so eine Warnung klingen, ne? Weil wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Weißt du, diese beiden Jungs, die gehen dann wie so geschlagene Hunde nach Hause. Am Sonntag. Weil zu all dem, was da passiert ist, ja, zu all dem, also erst das tolle Hoch und dann kommt er vor den Hohen Rat, dieser Messias, von dem wir gedacht haben, er wird die ganze Welt beherrschen. Und dann bringen sie den um, legen den ins Grab. Wirklich, und dann noch heute Morgen erzählen uns dann die Frauen, die da am Grab waren, dass jetzt auch noch das Grab leer ist. Jetzt ist auch noch die Leiche weg. Nicht mal die haben wir mehr. Nichts ist mehr da. Und die Bibel sagt, sie sind traurig. Und gehen nach Hause. Wie so zwei geprügelte Hunde. Zurück in den Mief. Zurück in diese Trostlosigkeit der Vorstadt. 10 Kilometer, 11 Kilometer, irgendwie sowas, sagt Lukas. Wir wissen nicht genau, es scheint nicht so ewig weit weg von Jerusalem zu sein, aber so wie die Geschichte es erzählt, war es wie so eine Weltreise. Zurück in diese alte Welt. Und wie oft ist es so bei uns im Glauben, oder? Gestern dachten wir noch, wir haben das alles so fest in der Hand und es läuft so gut mit Gott. Und wir sind mit Jesus unterwegs und er ändert die Dinge in unserem Leben. Und wir merken, wir haben mit dem, was vorher war, nichts zu tun. Nichts zu tun. Und plötzlich macht es Knall und alles ist wieder so wie vorher. Und man fragt sich, wie war das noch? Oder kennst du diese Momente gar nicht? Bist du so immer am Fliegen mit Gott? Läuft immer gut. Ist immer da. Und dann sollst du ihm im Sturm preisen. So wie wir es gerade gehört haben. Fällt schwer dann in dem Moment. Also den Emmaus-Jüngern, den beiden, denen ist das schwer gefallen. Da war nichts mit Preisen. Und was waren das für Jünger? Da kommt Jesus dazu. Die meisten von euch kennen diese Geschichte und Jesus kommt dazu und die erkennen ihn noch nicht mal. Ihren Messias, ihren Rabbi, dessen Jünger sie waren. Sie erkennen ihn noch nicht mal. Wie von Blindheit geschlagen, sagt die Bibel. Und dann sind sie mit dem Jesus ja unterwegs, wir wissen das, Jesus erklärt ihnen dann so die ganze Situation und eigentlich, naja, sie hören das. Ich frage mich wirklich, was sie gedacht haben. Also er sagt jetzt, seid ihr so unverständlich, sagt Jesus zu denen. Ich frage mich so, was sie gedacht haben, was ist das für ein Typ hier? Was erklärt der uns? Weil Lukas sagt, die haben ihn nicht erkannt, die wussten nicht, dass Jesus war. Das Gute ist, dass sie Manieren haben. Das denke ich immer manchmal so bei uns als Christen, wenn wir uns wenigstens darauf verständigen könnten. Oder wenn wenigstens am Ende die Manieren übrig blieben, dann wenn wir völlig unverständlich durch diese Welt rennen, wenn wir wenigstens die Manieren beibehalten würden. Ich glaube, dann hätten wir schon eine Menge gewonnen als Christen untereinander. Die beiden haben die Manieren noch und sagen zu Jesus, komm, es ist dunkel geworden, komm mit rein. Bleib bei uns. Nur bei Jesus ist das mit den Manieren nicht ganz so weit. Er ist ja gar nicht der Hausherr. Und er bricht das Brot und teilt es ihnen aus. Und in dem Moment gehen ihnen die Augen auf. Weißt du, der Moment, wo es vom Kopf ins Herz rutscht. Der Moment, wo es nicht nur noch eine Idee ist, sondern der Moment bei diesen beiden, wo sie erkennen, es ist der Schöpfer, es ist der Messias, es ist Gott, der mit uns gesprochen hat, es ist Gott, der in mein Leben gekommen ist. Der Moment, wo du merkst, dass Gott wirklich da ist, wo er seine Hand auf deine Schulter legt und sagt, alles wird gut. Wo er deine Hand nimmt und dich zieht und sagt, jetzt komm, jetzt geh los. Der Moment, wo er dich daran erinnert, wo er bei dir war und all diese Momente, wo du plötzlich merkst, tatsächlich, Gott ist da. Was passierte bei diesen beiden von diesem völlig Unverständigen zu dem, dass sie plötzlich erkannten? Was ist da passiert? Also wenn jetzt einer von euch direkt eine Idee hat und mir das sagen kann, dann würde ich kann nur spekulieren. Der Text sagt es uns ja nicht. Was es war, plötzlich erkannten sie, so beschreibt es Luca. Ich habe mich gefragt, was war wohl los? Was verändert das? Weil wenn wir das erkennen, dann erleben wir vielleicht auch zukünftig mehr diese Momente, an denen wir uns sicher sind, dass Gott in unserem Leben tatsächlich da ist. Vielleicht schaffe ich es dann häufiger zu erkennen, dass Gott wirklich mit mir unterwegs ist, so wie er mit den Emmaus-Jüngern unterwegs war. Weil das Fatale, das muss man sich klar machen, die haben es ja erst in dem Moment, die waren mit dem in Jerusalem mit Jesus. Die waren richtig unterwegs, da war Party, da war richtig Action. Und ich denke, so oft ist es bei uns auch. Also kann es doch tatsächlich möglich sein, dass wir mit Gott unterwegs sind und wir gar nicht wissen, wer er ist? Also immer wieder das Beispiel. Du weißt, wer Joe Biden ist. Du weißt, wer es ist, aber du kennst ihn nicht. Und es ist nicht so auch mit Gott oft? Wir wissen, wer er ist, aber wir kennen ihn nicht. Mir hilft dann immer in solchen Situationen, um solche Texte zu verstehen und zu verstehen, warum Gott das in sein Wort schreibt, wenn ich mal schaue, gibt es denn ähnliche Geschichten in der Bibel? Vielleicht noch an anderer Stelle, um mal die Vergleiche zu gucken. Und mir ist relativ schnell der Vergleich mit Hiob eingefallen wieder. Hiob war doch auch mit Gott unterwegs. Der war doch auch gut drauf. Der war so gut drauf mit Gott, dass er sich so sicher fühlte mit Gott, dass er sagte, Gott soll mich nehmen und soll mich wiegen und er wird feststellen, dass ich ein Gerechter bin. Also das musst du mal erstmal drauf haben. Dass du sagst, also dann, also Hiob wäre in dem Moment zusammengezuckt, wenn ich den bei so einer Andacht begrüßt hätte mit Na du Sünder, dann wäre der zusammengezuckt, dann hätte er gesagt, Moment mal, die anderen hier im Raum, aber ich nicht. Er sagt ganz offen vor Gott, er soll mich nehmen, soll mich wiegen und er wird feststellen, dass ich ein Gerechter bin. Zum Glück sind ja ein paar tausend Jahre vergangen und wir sind da im Glauben etwas weiter, oder? Oder befällt uns manchmal auch so diese Idee, dass wir sagen, ja Mensch Gott, ey, jetzt habe ich doch schon so viel getan. Warum das Leid denn jetzt noch? Jetzt gebe ich mir doch schon so viel Mühe für dich und trotzdem lässt du es wieder nicht gelingen, was ich hier vorhabe. Du hast mir doch letzte Woche gesagt, ich soll das tun und es funktioniert einfach alles nicht. Oder du hast mir den Partner oder die Partnerin gegeben und wieder ist alles schiefgegangen. Gott, was ist denn jetzt? Und letzte Woche sah doch die Diagnose so gut aus und jetzt dieser Rückschlag. Habe ich das verdient? Hast du verdient, dass die Dinge nicht funktionieren in deinem Leben? Hast du das verdient? Oder hättest du nicht was Besseres verdient? Mal ganz im Ernst. So gut, wie du drauf bist. So gut, wie du dich benimmst. Und wenn Gott dich wiegen würde, dann müsste er doch feststellen, dass du ein guter Mensch bist, oder? Gott ist ja mit Hiob ziemlich hart dann in der Situation. Er sagt ja zu Hiob, willst du mit mir streiten? Willst du mir sagen, was Recht und Unrecht ist? Witzig dabei ist, dass das ähnlich ist wie bei Jesus. Jesus sagt zu den Emmaus-Jüngern, wie seid ihr, wie unverständlich seid ihr? Und manchmal denke ich, was wir hier so in den Predigten machen, und keine Sorge, ich werde nicht anfangen, Strafpredigt zu halten, aber manchmal, ich bräuchte manchmal eine Strafpredigt. Manchmal müsste mir einer mal die Leviten lesen und sagen, hör mal, tickt's noch? Läuft's gerade noch? Merkst du noch irgendwas? Was hast du dir gedacht? Geht's noch, Henrik? Es ist gut, dass Gott uns manchmal rausholt und uns manchmal auch einfach nur sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Und mehr musst du gar nicht wissen. Mehr muss ich dir gar nicht erklären in deiner Not. Und du kannst kommen und du kannst mich anklagen und ich werde dich dafür nicht verstoßen. Ich habe es bei Hiob nicht gemacht und ich habe es bei den Emmaus-Jüngern nicht gemacht und ich werde es bei dir nicht tun. Aber geht's noch? Komm mal klar. Ich bin Gott. So spricht er mit Hiob. Und ich glaube, das ist das Gleiche, was bei den Emmaus-Jüngern passierte. Weil Hiob sagt einen unfassbar fatalen Satz. Also der Satz ist gut, aber er sagt was Fatales über seine Vergangenheit aus. Das ist für mich die wichtigste Aussage bei Hiob überhaupt. Hiob sagt, ich kannte Gott nur vom Hörensagen. Ich kannte ihn nur vom Hörensagen. Aber jetzt habe ich ihn gesehen. Weißt du, und bei den Emmaus-Jüngern ist es exakt das Gleiche. Sie kannten Gott nur vom Hörensagen, obwohl sie mit ihm unterwegs waren. Sie wussten überhaupt nicht, wer Gott war. Und jetzt frage ich dich, ernsthaft, weißt du, wer Gott ist? Weißt du wirklich, mit wem du da unterwegs bist? Würdest du Jesus erkennen, wenn er mit dir unterwegs ist? Würdest du merken, dass er an deiner Seite wäre? Oder fühlt es sich manchmal, so wie bei den Emmaus-Jüngern, so hoffnungslos an? Du bist unterwegs gewesen und da war so viel Aufbruch, so viel Hoffnung, so viel Enthusiasmus, so viel Leidenschaft mit Gott. Und du hast dich auf den Weg mit ihm gemacht und plötzlich sitzt du da und alles fühlt sich so hoffnungslos an. Und du sagst dir, was, im Sturm anbeten? Komm mir jetzt nicht so. Dann ist es gut, wenn wir uns an Hiob erinnern und daran erinnern, dass Hiob gesagt hatte, ja, als ich dachte, ich hätte etwas Besseres verdient, das war der Moment, in dem ich Gott gar nicht kannte. Ich wusste gar nicht, wer Gott war. Und was Hiob und die Emmaus-Jünger beide alle drei feststellen, ist, dass Gott mit ihnen war in dem Moment, wo es ihnen am schlechtesten ging, wo sie am traurigsten waren, wo sie am zerbrochensten waren. Es war dann gar nicht der Moment, auch bei den Emmaus-Jüngern, der sie begeistert hat, als sie es gemerkt haben, wo diese Erkenntnis kam, sondern diese Erinnerung daran, wie, stell dir vor, wie es gerade war. In dem Moment, als Gott mit uns war, wie er uns erklärt hat, die Dinge. Und deshalb möchte ich dir Mut machen, in dein Leben zu schauen, an die zerbrochenen Momente, in den Momenten, wo du denkst, jetzt ist gerade gar nichts gut. Dass du hinschaust und siehst, wie Jesus mit dir unterwegs ist. Wie er bei dir ist und mit dir geht. Weißt du, damit du niemals den Satz sagen musst, ich kannte Gott nur vom Hören sagen. Damit du sagst, ich habe gesehen, wie er mir geholfen hat. Ich habe gesehen, wie er bei mir war. Ich habe gesehen, wie er mir Kraft gab, wie er mich gestützt hat. Wie er mich an seiner Hand nahm und wie er mir die Dinge erklärt hat. Und ja, du bist zerbrochen wie Hiob. Und ja, du bist traurig wie die Emmaus-Jünger. Aber vergiss nie, dass Gott mit dir ist. Es wird sonst nie, nie vom Kopf ins Herz rutschen. Nicht auf den Events, wo alle schreien Halleluja. Nicht in den Anbetungszeiten, wo du sicher auch Gott spürst. Das, was wir Erfahrungen nennen, Erfahrung mit Gott, das ist die Erinnerung an die Momente, in denen es uns nicht gut ging. Und wo wir trotzdem wissen, Gott ist bei uns. Und Gott geht mit uns. Das ist das, was wir Erfahrung nennen. Ich möchte mit dir darum beten und ich bitte dich dazu aufzustehen. Herr Jesus, hab Dank, dass du mit uns unterwegs bist, dass wir nicht alleine so rumtrotteln müssen. Hab Dank, Herr, dass du uns diese wunderbare Geschichte erzählst mit den beiden, Herr, und dass wir Trost darin finden können, dass du bei uns bist und uns hältst, gerade dann, wenn es uns nicht am besten geht. Und wir wünschen uns alle diese Momente, Herr, wo alle mit Palmen wedeln und wir glauben, dass es nicht mehr besser werden kann. Und wir fürchten uns vor den Momenten, in denen wir traurig durch die Gegend gehen und denken, alles ist verloren. Herr, wir wollen dich nicht anklagen. Obwohl wir es immer wieder tun. Wir wollen dir sagen, dass du unser Gott bist und dass wir die Dinge aus deiner Hand nehmen wollen, dir dankbar sind für das, was du gibst. So wie Hiob es auch gesagt hat, dass wir doch nicht anfangen wollen, dich zu tadeln, nachdem du immer gut zu uns warst. Du bist größer, Herr, als all unsere Not. Du bist größer, Herr, als all unser Zweifel. Du bist größer als unsere Traurigkeit. Du kannst unser zerbrochenes Herz immer heilen. Herr, hilf, dass unser Glauben vom Kopf in unser Herz sinkt. Dass wir dich mit ganzem Leib, mit all dem, was wir sind, mit allem, was wir haben und wir sind, Herr, sagen, du bist unser Gott. Und wir kennen dich nicht vom Hören sagen, sondern wir kennen dich, weil wir dich gesehen haben. Amen.